wegen dieser Vergleich. Die also Arbeiter vorher Kommunistische Partei gewählt haben, nachher an NSPD. Also diese Analyse habe ich irgendwo gelesen, sei es in Frankfurter Zeitung, sei es NZZ, Neue Zürcher Zeitung, also sogenannte liberale Zeitungen. Also die Analyse zum Beispiel auch in Frankreich, warum... Wer hat ehemalige kommunistische Partei in Frankreich gewählt hat, also so Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre. Es war genau gleiche Erklärung. Also das stört mich irgendwie. Also dass das eben ehemalige kommunistische Wähler wählen jetzt Faschisten, also Franz Nol und so weiter. Also diese Analyse stimmt irgendwie nicht. Also pass auf, sage ich.
Also dann will ich vielleicht an dem Punkt nochmal ein Stückchen ausholen, weil ich denke, das hat sehr viel auch mit einer antifaschistischen Praxis zu tun, die sich nicht darin beschränken darf, unserer Meinung nach. Und da kommen wir vielleicht auch auf dein Anwurf, irgendwie was unsere Äußerung zur militanten Praxis irgendwie der Antifa angeht. Wir glauben, und ich meine, das spielt jetzt mal keine Rolle, wie viele KPD-Wählerinnen tatsächlich zur NSDAP übergewechselt sind. Ich finde, das ist zweitrangig und spielt auch für unsere Diskussion keine Rolle. Viel wesentlicher ist, dass wir eine Kritik an der antifaschistischen Front in der Weimarer Republik haben, in der Gestalt, als dass sie ideologisch sich tatsächlich also gegen den Faschismus gewandt hat, wobei schon da nicht mehr gegen Antisemitismus, aber dass es wohl sicherlich erwiesen ist, also dass sowohl in der SPD als auch in der KPD autoritäre Strukturen, patriarchale Strukturen, zentralistische Strukturen, autoritäre Strukturen nie in Frage gestellt waren. Sondern selbstverständlich ein Mobilisierungspunkt waren, ja, um in die KPD zu gehen, ja, um den Führerkult zu predigen bzw. nie in Frage zu stellen. Leute, die in der KPD eine oppositionelle Politik gemacht haben, die Führung kritisiert haben, die wurden ausgeschlossen. Ja. In der KPD wurden kurz vor 33 Juden, Jüdinnen ausgeschlossen. Es gab 33, gab es keine Juden, Jüdinnen in Führungsposition der KPD. Und wo wir nur sagen, also wenn ein antifaschistischer Kampf sich darauf beschränkt, nur gegen den Faschismus zu kämpfen, ja, bleibt er ideologisch. Wenn wir nicht die Strukturen, die der Faschismus zu Ende denkt, und das ist autoritär, das ist Zentralismus, das sind patriarchale Strukturen, ja, wenn wir die nicht gleichzeitig verändern, ja, wenn wir die nicht selbst radikalisieren, ja, und mit ihnen brechen und als einen Teil von einem antifaschistischen Kampf begreifen, dann bleibt unser Kampf ideologisch und praktisch gesehen verlieren wir.
Also ich möchte schnell dazwischen, eigentlich haben wir eine Pause vorgesehen nach euren Beiträgen. Ich möchte aber schnell fragen, ob das Bedürfnis hier im Raum besteht, jetzt gleich weiter zu diskutieren. Oder also würde ich vorschlagen, eine Viertelstunde Pause zu machen.
Ja, ihr habt es gehört, es ist jetzt eine Pause angesagt. Wir wollen euch auch eine Pause natürlich gönnen. Ich will nur noch schnell zusammenfassen. Wir sind also live hier im Puppentheater beim Stadelhofer Platz an einer Übertragung von einer Veranstaltung unter dem Titel Welcher Widerstand gegen welche Verhältnisse? Wir haben gehört, verschiedene Leute, Vertreterinnen und Vertreter aus lokalen Antirassismusinitiativen, vom antifaschistischen Café, von der antirassistischen Telefonkette, dann jemand aus dem ehemaligen Netz, ein Netz, das geholfen hat, Flüchtlinge zu verstecken, und jemand vom Asylkomitee, richtig, so heißt es, vom Asylkomitee. Und dann noch jemand vom Komitee Stopp den Rassismus. Die haben zuerst gesprochen, nachher hat in einem längeren Referat die Autonome Lupus-Gruppe jetzt gesprochen, zum Teil auch Thesen ihres Buches wiederholt. Thesen, die sich kurz eben, wir haben es jetzt auch am Schluss der Diskussion gehört, so zusammenfassen lassen, dass sie einen eindimensionalen Antifaschismusbegriff kritisieren, dass sie ihm keine Chance geben, dass sie eben eigentlich die These haben, dass ein Antifaschismus, ein Antirassismus im Prinzip in den Köpfen aller stecken kann, dass nur die Arbeit auf verschiedenen Ebenen gegen Patriarchat und gegen Rassismus in unseren Köpfen auch zu einem Kampf gesellschaftlich zu einem Kampf führt, der gesellschaftlich relevant ist. Es wird in etwa 15 Minuten weitergehen mit einer Diskussion. Wir werden auch diese Diskussion live übertragen. Vorerst aber denke ich, dass wir jetzt zurückgeben in unser Sendestudio an die Militärstraße 85a. Und wenn mich nicht alles täuscht, sollte dort auf dem Plattenteller das Stück von der Anarchist-Akademie auf dem Plattenteller sein, nämlich das Stück gegen Deutschland. Und ich bitte jetzt Patrick im Studio, dieses Stück einzuspielen.
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Was los, Alter? Ja komm, ja, komm, komm, komm. In einer Stadt wie dieser, nichts ist mieser, wenn ich lese an der Wand, Ausländer raus, macht das krank. In der ganzen City siehst du solche Scheißparolen, die Wichser, die das schreiben, soll der Teufel holen. In der Stadt, in der U-Bahn, überall lese ich Dinge, da kriegst du echten Knall. Dieses Kind, Nazis und Faschoschweine, hau ich auf die Fresse,
aber nicht alleine.
Was geht in denen vor? Hey, was soll das? Diese Nazi-Idiotie und dieser Ausländer, hast was höre ich da? Was sagst du da? Jobs wegnehmen, du hast doch keine Ahnung von diesen Problemen. Überall droht Wohnungsnot, ja, ich kenn das Lied. Jahrelang verfehlte Wohnungsbaupolitik. Und meine Rap-Musik wird daran nichts ändern. Nur ein Reim, so reim ich ein bei den Worten verschwendern. Den Idealisten und den Kritikverwendern. Ja, echt, du hast recht, aber nur insofern. Denn meine Kritik geht durch mein Mikrofon, durch die Boxen in dein Ohr. Und das ist mein Lohn. Also hör, mein Sohn, ich rap gegen Faschisten. Und auch gegen Listen, die den Aufenthalt befristen. Deutschland ist ein schönes Land, wenn wir mal ausmisten. Wenn Kohl und seine Kumpels sich endlich mal verpissen würden. Doch da gibt's noch viel zu machen. Und wenn ich so die Bürger sehe, muss ich furchtbar lachen. Und manchmal auch weinen bei diesen dummen Ratten, bei näheren Betrachten ihrer hassverzerrten Fratten. Es ist absolut die Wut, die ich hab, und brennt ein Asylantenheim. Knall ich sie ab, ich knall sie ab.
Knall sie ab, knall den Kerl.
Ich knall sie ab,
knall den Kerl.
Ich knall sie ab. Politiker, hey, Geld ist denen doch viel wichtiger. Im Osten schließen die Fabriken und Läden und davor hielten Politiker große Reden. Arbeitslosigkeit und keine Wohnung mehr, das habt ihr jetzt davon und nichts geht mehr. Ohne muss nichts los und Geld regiert die Welt. Ihr habt die ganzen Jahre lang gepennt. Kapitalismus pur, Marktwirtschaft über Nacht. Wir haben euch um euer Land gebracht. Nicht alles ist Gold, was glänzt. Im reichsten Land der Welt gibt's nur die Konkurrenz. Ja, frag doch mal den Weigel, denn der kennt's. Doch bei dem kriegst du Arschloch keine Audienz. Da brauchst du eine Lizenz oder ein Mercedes-Benz. Merkst du diese Differenz, spürst du deine Impotenz und diese Dekadenz. Mann, das ist doch beschissen. Und trotzdem werden Asylantenheime beschmissen. Weißt du, was ich meine? Die haben nichts begriffen. Und diese Blödheit kommt nicht mal vom Kitten. Und hör ich sie kommen und schreien in meiner Stadt, dann hol ich meine Knarre und knall sie ab, ich knall sie ab.
Knall sie ab,
knall sie endlich ab, ich knall sie ab.
Knall sie endlich ab,
ich knall sie ab.
Knall sie endlich ab,
ich knall sie ab.
Knall sie endlich ab,
ich knall sie ab.
Knall sie endlich ab,
ich knall sie ab.
Knall sie endlich ab,
ich knall sie ab.
Knall sie endlich ab,
ich knall sie ab. Szene ist Libanese, das sind meine Freunde, ich muss kotzen, wenn ich lese. Deutschland, den Deutschen, das ist doch alles Käse. Die Regierung spricht vom Ausländerproblem. Hey, was soll das heißen, wie und von wem? Wer ist hier ein Problem oder wie oder was? Meinst du meine Freunde, was soll das? Die dürfen Steuern zahlen, doch was ist mit den Wahlen? Wählen dürfen sie nicht und das Geld fällt unter den Tisch. Und dass ihre Eltern über 20 Jahre hier leben und arbeiten, das ist dir wohl ganz egal. Hey, überleg doch mal. Meine Freunde sind in Deutschland geboren. Die haben hier genauso viel wie du und ich verloren. Und Deutschland ist ein Einwanderungsland. Das haben die immer noch nicht erkannt. Oder sie wollen es einfach nicht erkennen, als würde man ihnen alles aberkennen. Rassismus ist kein Bubenstreich. Am Ende steht der einfach und der ist für das Reich. Das ist schneller als du denkst.
Ich knall sie ab, ich knall sie ab. Knall sie endlich ab, ich knall sie ab. Knall sie endlich ab, ich knall sie ab. Auch wenn wir demonstrieren oder feiern im April. In anderen Ländern ist das auch nicht besser. Doch fangen wir hier an, Mann, wir wissen es doch besser. Wir wissen, Kohl ist hohl, doch die Oster wollten ihn. Helmut rette uns, gib uns fette Mandarinen. Hey, möchte gern Diktator, hey, Hitler-Imitator. Deutschland Triumphator, deine Frau hat einen Vibrator. Dieser Typ, der nervt mich und ich glaub auch dich. Eigentlich äußerlich ziemlich widerlich, aber auch wesentlich. Was meinst du? CDU, DVU, FDP, SPD, KGB, CIA, MBB, Mercedes. Staat ist mir alles scheißegal. Und dann noch die Bundeswehr. Ich glaub, ich kann nicht mehr, so geht's hier also ab. Und das nicht zu knapp. Und Mann, ich dreh am Rad und ich knall sie ab, ich knall sie ab.
Ja, mich hier im Studio würde es sehr wundern, was die autonome Lupus-Gruppe von der leicht machohaften Einstellung von der Anarchist Academy, wo sie dem Lied gegen Deutschland neben sehr guten antifaschistischen Ansätzen überbringen, halten würde. Aber wir gehen jetzt hier weiter mit dem bösen Bub Eugen. Der lange Mann heisst das Lied und nachher Life But How To Live It.
Stellt sie die Brote raus auf die Schwelle. You're listening to Radio Laura, the free and independent station. Deep pleasure. No junk and no commercials.
Ja, und jetzt sind wir wieder live da im Puppentheater beim Stadelhofplatz. Wir haben vorher ein Stück von der DTX und dem Tom Cora gehört, 1993, dem Jahr, wo wir sind, in der Realität. Es ist natürlich schwierig, jetzt so schnell die Diskussion, die wir vorher gehört haben, von dem Block Musik zusammenzufassen. Man kann es vielleicht so sagen, es sind eben sehr praktische Ansätze von verschiedenen antirassistische Gruppe in Zürich kommen und dann eine theoretische Analyse von der Lupus-Gruppe aus Frankfurt. Etwa eine halbe Stunde haben sie geredet und es hat sich schon eigentlich ein bisschen herauskristallisiert. Analyse, die nicht unbedingt quasi auf allgemeine Zustimmung stößt. Das hat ein Vertreter vom Stopp-Rassismus-Komitee sehr prononciert gesagt, dass der Rassismus, der Faschismus, wie wir ihn heute erleben, ganz klar ein Versuch ist, von der Bourgeoisie-Klasse, die Arbeiterklasse zu spalten. Die Lupus-Gruppe hat dem so mehr oder weniger widersprochen. Hat eben gesagt, dass eigentlich wir alle Privilegien haben, ob wir jetzt die Mittelklasse oder sogenanntes Proletariat oder Bourgeoisie sind, Privilegien haben gegenüber Leuten ohne den roten Pass, ohne den Schweizer Pass. Und dass quasi durch alle Klassen durch eigentlich auch Bereitschaft da ist, die Privilegien zu verteidigen, in dem Sinne auch Möglichkeit, rassistisch zu werden. Ich denke, an dem Punkt wird sicher jetzt dann weiter diskutiert, auch sicher sind auch andere Punkte, die kontrovers sind. Es gibt sicher auch Punkte ganz praktischer Art, vielleicht auch Fragen, die jetzt durch die Lupus-Gruppe kommen. Die Leute kommen langsam aus der Pause zurück vom Foyer mit Mineralwasserbecherli noch in der Hand. Die einen noch mit dem Salzmüsli im Maul. Und ich denke, in den nächsten Minuten eigentlich könnte es weitergehen mit dieser Diskussion. Es sieht aber nicht so aus, dass es gerade in dem Moment stattfindet. Darum schlage ich vor, dass man noch schnell wieder zurückschaltet an die Militärstrasse und von der Gruppe Operation Ivy Take Warning hört.
Get gone.
einen Redebeitrag oder eine Frage stellen wollen oder halten wollen, dass die in die Mikrofone sprechen.
Macht das auch nicht einfacher.
Ich fände es gut, wenn ihr mal, ich habe jetzt Kritik gemacht an so Erklärungsversuchen, oder? Und irgendwie ist die Kritik plausibel geworden, aber meine Frage ist die, also wehrt ihr euch gegen jeden Versuch einer Ursachenerklärung, weil das schon irgendwie dann verstehen heißen würde und irgendwann entschuldigen, oder? Und das war ja zum Teil eure Kritiklinie. Oder habt ihr selber einen Versuch einer Erklärung und in welche Richtung geht?
Also mal zu dem ersten Teil deiner Frage. Es kommt natürlich auf den Zeitpunkt an. Also es gab in diesen letzten Jahren nicht für möglich gehaltene Pogrome und Angriffe und Brandanschläge. Und wenn nach diesem Geschehen sozusagen ohne irgendwie größer zu mobilisieren, damit die Leute, die verfolgt werden, in irgendeiner Weise geschützt werden dafür, noch während Pogrome laufen, darüber nachgedacht wird, was die Täter wohl bewogen haben kann, dieses oder jenes zu tun, dann ist es, in dem Zusammenhang spielt der Zeitpunkt für mich allerdings eine Rolle. Weil da geht es einzig und allein darum, den Zustand zu unterbinden, also diese Belagerung in Mannheim Schönau, die ging über eine Woche, Rostock ging über mehrere Tage, also es sind da tatsächlich irgendwie eine Zeitdimension, die eine Rolle spielt. Und dann gibt es sozusagen im Gesamtkomplex, ist es allerdings bedeutsam zu sagen, wie kann man dafür sorgen, dass Flüchtlinge nicht hier diese Angst haben müssen, dass sie sich zum Teil anfangen zurückzuwünschen, wo sie aus Verhältnissen geflohen sind, die barbarisch genug sind. Also in diesem Kontext spielt es allerdings eine Rolle, wann man überhaupt anfängt, diese Fragen zu stellen. Grundsätzlich ist es natürlich nicht so. Grundsätzlich muss man sich natürlich irgendwann fragen, was passiert da? Ich finde es allerdings völlig legitim. Und der Zeitfaktor spielt halt in dem Moment eine Rolle, wie ich das eben dargelegt habe.
Der andere Punkt, also ich meine, ich glaube, das wird dadurch dann auch schnell falsch verstanden. Also natürlich, glaube ich, wissen wir oder brauchen wir jetzt nicht viel darüber reden, also dass es den Kapitalismus gibt und dass der Rassismus nicht einfach eine willkürliche Annahme ist oder wie ja auch oft gesagt wird, ein Vorurteil, sondern dass es auf dem Hintergrund also realer Klassenunterschiede, real existierenden imperialen Weltordnung gibt, wo es eben wenige gibt, die im Völlegefühl leben und eine Millionenzahl bzw. eine Mehrheit also mit Hunger und Tod zu kämpfen hat. Und dass das nicht ein Produkt des Rassismus ist, sondern zuallererst ein Produkt ökonomischer Verhältnisse, von denen wenige profitieren, viele darunter leiden, das ist für uns eigentlich selbstverständlich. Der Punkt ist nur, was wir am Ökonomismus kritisieren, ist die Zwangsläufigkeit. Zu meinen, also wenn eine Krise existiert, und sich viele der Deklassierten, also nicht die Bourgeoisie, sondern die man eigentlich zum revolutionären Subjekt auserkoren hat, von denen man hofft, dass sie eigentlich aus ihrer Lage heraus, also so für Befreiung kämpfen, wenn die plötzlich die Seite wechseln, ja, dass man immer versucht, sie zu entschuldigen, ja, immer sagt, naja, also die sind im Moment entweder irregeleitet, verführt von den Herrschenden oder indoktriniert oder der Hitler war ein Demagoge oder sonst irgendwas, was bis hin zu linken Erklärungsversuchen reicht, zu sagen, naja, also sie rebellieren ja immerhin gegen die sozialen Verhältnisse, nur sie haben noch nicht den richtigen Feind. Und das ist, darauf zielt unsere Kritik, zu sagen, es gibt keine Zwangsläufigkeit von Krise hin zu Rassismus oder hin zur Rebellion. Also der Marxismus, der versucht hat, immer eine Zwangsläufigkeit aus ökonomischen Abläufen abzuleiten. Wer unten steht und unter den Verhältnissen leidet, der ist potenziell revolutionär, ja. Also diese Zwangsläufigkeit hat sich nicht eingestellt. Dafür gibt es historisch die Metropole, die europäischen Länder genug Beispiele. Und umgekehrt, gibt es keine Zwangsläufigkeit, dass wer unterdrückt ist, ja, wer keine Arbeit hat, wer keine Wohnung hat, dass er deswegen Flüchtlingsheime angreift. Diese Logik kapiere ich einfach nicht und ich bin nicht bereit, sie zu akzeptieren, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Den gibt es nicht. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Wohnungsnot sozialen Verängstigungen und deswegen Flüchtlingsheim anzugreifen. Ich bin nicht bereit, diese Logik zu akzeptieren und die vielleicht noch links, indem man ökonomistischen Ansatz dafür benutzt und erklärt, naja, also die rebellieren ja wenigstens. Ja, und man muss ihnen eben wirklich nur noch mit linker Pädagogik erklären, dass sie den falschen Feind bekämpfen, aber an sich schon die richtige Motivation haben, aufzustehen. Und das war auch der Versuch, am Antisemitismus zu beschreiben, welche fatalen Folgen das hatte, zu meinen, ein Antisemitismus, der das jüdische Kapital zum Angriff erhebt, ja, dass das nur ein Zwischenschritt ist, dann auf dem Weg zur Weltrevolution oder zur Revolution, weil das ist ja nur ein kleiner Schritt vom jüdischen Kapital zum deutschen Kapital, ja, den schaffen wir. Und dafür brauchen wir keinen speziellen Kampf, also gegen Antisemitismus. So in dem Verhältnis war es eigentlich.
Also eine, vielleicht noch? So, ja, gut.
Die den Thesen, weshalb es zu Rassismus oder zu rassistischen Handlungen kommt.
Gut. Ja, also sagen wir so, es ist also klar, also jetzt nur jetzt so prinzipiell dürft ihr nicht von uns erwarten, also dass wir jetzt die Antworten haben. Also genau, nee, ich sage es nur vornweg, also weil wir ja auch selbst immer dann unter dem Druck stehen, jetzt, wenn wir einen ökonomistischen Ansatz oder eine alte linke Tradition kritisieren, aber hallo, jetzt den Koffer auspacken und jetzt erklärt mal irgendwo, wo es lang geht, dass wir auch am Suchen sind und von daher natürlich also jetzt keine Bauanleitung zu erwarten ist. Aber es gibt, sagen wir, an dem einen Punkt, zum Beispiel eine wesentliche Kritik für uns, dass wir sagen, es geht nicht beim Rassismus um rassistische Vorurteile, sondern es geht um die Verteidigung oder um die Wahrung rassistisch motivierter oder rassistisch gestützter Vorteile. Hier in der Metropole zu leben, ist sowohl für die Bourgeoisie als auch für die Unterklasse ein realer Vorteil. Hier in der Metropole zu leben, heißt auch für Linke, die mal 68 Steine geworfen zu haben, dass sie heute durchaus eine Chance haben, Umweltminister zu werden, ja, oder sonst irgendwas. Und das ist nicht nur Ausdruck großer Liberalität in der Metropole, sondern Ausdruck auch davon, dass es das System sich leisten kann, ja, auch Systemkritiker zu integrieren. Und zwar nicht, weil sie politisch dem nahestehen, sondern einfach, weil die Macht des Gelds, also die Macht Karriere zu machen, ja, die Macht der Integration, ein Teil des Reichtums auch ausmacht, also der in die Metropolen transferiert wird und der sicherlich ihn auch nach unten abfällt. Und wenn Arbeiter in ihren Betrieben oder in ihren Quartieren, und Mannheim-Schönau war zum Beispiel ein Arbeiterquartier, eine Hochburg von der SPD, wenn die gegen Flüchtlingsheim kämpfen, ja, und das belagern, ist das kein rassistisches Vorurteil, dem sie danach hängen, wo man sie nur aufklären muss, sondern sie realisieren ganz klar einen Vorteil. Sie wissen, dass in der völkischen Ideologie, im Nationalsozialismus, der erste Versuch war, diese völkische Ideologie zum Leben zu bringen, dass es natürlich ein realer Vorteil war für alle Deutschen, ja, in Deutschland zu leben, ja, und dass es für alle ein Nachteil war, die nicht Deutsche waren oder Zwangsarbeiter oder sonst irgendwas. Und es war ein Vorteil für alle, sowohl für diejenigen, die ganz unten standen, als auch die für oben. Das hebt nicht die Klassenverhältnisse auf, aber diese völkische Ideologie hat eine Realität, dass du als Deutscher real einen Vorteil hast, so zu agieren, ja. Also so als, und das hat sicherlich in Deutschland ja nicht nur eine Geschichte, die durch rassistische Diskurse oder Überlegungen oder Vorurteile geprägt ist, sondern durch die reale Erfahrung des Nationalsozialismus, das Versprechen, ein tausendjähriges Reich zu gründen, hat ja nicht Erfolg gehabt, weil sie betrogen wurden, sondern weil es ein reales Versprechen war, an das die Mehrheit der Deutschen tatsächlich glauben konnte, ja. Ein Splitter.
Ja. Du solltest ins Mikrofon reden.
Also ich finde einfach irgendwie zwei Bemerkungen. Bemerkungen machen. Das eine ist zu eurer Begrifflichkeit vom sogenannten raffenden und dem schaffenden Kapital. Ich meine, ich bin überzeugt, ihr könnt mich da eines Besseren belehren. Aber bis jetzt kenne ich diese Begriffsdifferenz wirklich nur aus dem rechten Diskurs. Ob es jetzt genau auch als Terminus so gebraucht wird oder ob es suggeriert wird, wie zum Beispiel in diesem Manifest, das kürzlich herausgekommen ist mit von der Gräfin Dönhoff und Schmidt und andere illustre Denkerinnen in Deutschland mitgeschrieben haben, oder ob es ganz auch als Begriff klar gemacht wird in rechtsradikalen Publikationen. Mir ist also keine irgendwie derart geartete Stellungnahme, weder der KPD, die ja auch Ziel der Analyse war, noch jetzt aus dem kommunistischen Bereich der DKP bekannt, die versuchen würde, auf diese Art und Weise eine Zielverschiebung herbeizuführen, wie er es dargestellt hat. Also ich möchte jetzt eigentlich geradezu sagen, ich würde mich also gegen den Vorwurf verwahren. Das ist das eine. Das andere ist mir eine Frage. Und zwar habe ich etwas den Eindruck gewonnen, dass ihr jetzt eigentlich wieder zum Teil auch für mich aus verständlichen Gründen von einer anderen Seite her beginnt, Sachen auseinander zu dividieren. Ich glaube ja auch, dass es dieser ganze pädagogische Zugang, der davon ausgeht, dass es eigentlich ein missverstandener Angriff ist, der sich in Wahrheit gegen den Kapitalismus richten müsste. Das, für mich greift diese Analyse auch zu kurz. Aber was eure Analyse meiner Ansicht nach dann wieder fatalerweise verschweigt, ist, dass es nachweisbar so ist, dass die Pogrome, die stattgefunden haben, gesteuert worden sind. Dass es klare rechte Organisationsstrukturen gibt, denen wir, sei es in Deutschland, auch hier sehr wenig entgegenzusetzen haben, die zum Teil sogar unsere eigenen Kampfformen übernommen haben. Und ich finde, man müsste beiden Fallen entgehen. Sowohl demjenigen, der dieser Falle, die es irgendwie sagt, das ist alles von außen gesteuert und die Leute verstehen sich nur nicht selber richtig, sie verstehen sich zum Teil, wie ihr das richtig ausgeführt habt, sehr gut, weil sie tatsächlich was zu profitieren haben. Genauso muss man aber auch der anderen Fall meiner Ansicht nach entgehen, dass man sagt, es handelt sich hier irgendwie das habt ihr nicht gesagt, aber das liegt ja dann irgendwie nahe, es handelt sich hier um eine Art einen Nationalcharakter, der sich hier zum Ausdruck bringt, der die Klassenverhältnisse quer durchläuft. Weil dieser Ansatz wieder, der ist ja sehr nah dann einem Multikulti-Ansatz, etwas eines Dezernenten für multikulturellen Angelegenheiten, der ja genau eigentlich versucht, das ist dann allerdings wirklich ein raffgieriges Argument, der versucht zu sagen, ja, wir haben eigentlich wohlmeinende und, wenn wir uns richtig verstehen, eigentlich gute Gründe dafür, für Ausländer zu sein, solange sie eben unsere Kultur zum Beispiel bereichern. Sobald sie das nicht mehr tun, das haben wir jetzt im Kreis 5 hier in Zürich gesehen, sicher. Schriftsteller bei uns, Silvio Platter, hat sich jahrelang kulturell bereichern lassen. Und als das dann nicht mehr so raffgierig so die Rechnung dann gestimmt hat am Schluss, dann ist natürlich klar, dann steht das wieder zur Disposition. Aber ich finde, das sind zwei Fallen, in die man in der rassistischen Diskurs laufen kann. Ich finde, beide sollte man vermeiden.
Ja, also zum Zweiten, vielleicht zuerst was zu den Pogromen. Also es ist tatsächlich so, wie du sagst, dass es in den letzten Jahren einen ausgiebigen Organisierungsschub gab innerhalb faschistischer Organisationen, dass das zum Teil auch innerhalb der Linken unterschätzt wird. Es gibt da ein, zwei sehr gute Publikationen drüber. Nur ist es aber im Pogrom so, dass also wer nicht hingegangen ist, auch nicht instrumentalisiert werden kann. Was ich sagen will, ist damit, dass wie in Rostock beispielsweise während dem Pogrom organisierte Nazis zugange waren, ändert nichts an der Tatsache, dass ein Teil dieser Rostocker Bevölkerung daran teilgenommen hat und zwar von sich aus dahingegangen ist und bestimmte Sachen gesagt und gemacht hat. Das heißt, zu betonen, dass es eine starke faschistische Organisierung gibt, also diese Betonung muss aufpassen, eben nicht gerade zu einer Entschuldigung derer zu werden, die dann dahingegangen sind, um organisiert oder nicht organisiert daran teilzuhaben. Also da würde ich dann anfangen, sehr vorsichtig zu sein mit der Argumentation. Und was Mannheim-Schönau angeht, was wir sozusagen live aus der Nähe erlebt haben, da war es tatsächlich so, dass keine faschistische Organisation, wie sie erst behauptet wurde, dass sie aus Karlsruhe irgendwie da was gesteuert wird, das hat sich als falsch herausgestellt. Das mag jetzt vielleicht nicht repräsentativ sein für Pogrome in Deutschland, aber faktisch hat es eine soziale Realität, dass da also, was da passiert ist, was ja auch nicht die Schärfe letztlich von Rostock hatte, aber es war hart genug, ohne einen organisatorischen Schub irgendwie gearteter Faschoparteien oder Organisationen vonstatten ging. Zum ersten Teil, kannst du da was sagen?
Zum ersten Teil würde ich dir gerne ein paar Zitate der KPD vorlesen. ZK-Beschlüsse würde ich dir verdammt gerne vorlesen, weil ich würde zumindest, also da geschichtlich würde ich das zumindest belegen können. Es geht jetzt nicht darum, natürlich, also diese Begriffe, was du ganz am Anfang gesagt hast, also vom raffenden Kapital hin zum schaffenden Kapital, also dass es unser Vokabular ist, sondern dass diese Logik des Antisemitismus, ja, genau da drin besteht, eine scheinbare Antikapitalismuskritik zu üben. Der Faschismus in Deutschland war ein Nationalsozialismus. Also er hat antikapitalistische Momente durchaus vermocht zu benutzen. Deswegen war er ja auch ganz stark in der Arbeiterklasse auch verankert, weil tatsächlich sich viele in der Arbeiterklasse oder Deklassierte Hoffnung gemacht haben, also dass durch einen Nationalsozialismus ja, ihre Lage verändert wird. Und da drin spielt der Antisemitismus die wesentlichste Brücke. Nämlich also den Antikapitalismus nicht an den Herrschenden festmachen zu müssen, sondern am jüdischen Kapital, was in der Diskussion oder im Diskurs des Antisemitismus immer als raffendes Kapital bezeichnet wurde, im Gegensatz zum anständigen, schaffenden Kapital, das es wert ist, verteidigt zu werden, beziehungsweise das es wert ist, bereichert zu werden. Also deswegen nur nochmal dazu. Aber ich würde gerne ein paar ZK-Beschlüsse vorlesen, also wo genau dieser Zwischenschritt propagiert wird. Ja? Antisemitismus als eine Vorstufe zum an sich revolutionären Kampf.